The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag und zwar Dienstag, der 27. Januar. An den Universitäten der USA ist die Emotional Support Cat mittlerweile ein feststehender Begriff. Die Katze für die emotionale Unterstützung. Sie darf nach Bewilligung durch die Universitätsleitung natürlich mit an die Uni. Hier soll sie den Studenten helfen bei Panikattacken, auch bei Einsamkeit. Die Katze fungiert als emotionales Supportsystem. Womit wir auf natürliche Weise geradezu bei Friedrich Merz wären. Denn die Rolle der Emotional Support Cats übernehmen in seinem Fall die Vorstandschefs der DAX-Konzerne. Sie sind eigentlich immer bei ihm auf Reisen. In Davos sitzen sie in der Reihe 1 vor ihm. Und heute beim großen Weltwirtschaftsgipfel im Axel-Springer-Haus sind sie wieder dabei. Sie sind seine ständigen Begleiter. Auch das Kanzleramt, könnte man sagen, hat seit jeher eine unsichtbare Katzenklappe. Wer den Code kennt, der kommt rein. Konrad Adenauer zum Beispiel war ziemlich eng mit Deutsche Bankchef Hermann Josef Abs. Dieser wurde von Günter Gauss 1964 gefragt, ob ein nicht demokratisch legitimierter Zugang der Deutschen Bank zur Politik nicht eine gefährliche Macht sei.
Akzeptieren Sie diese Behauptung? Und wenn ja, sehen Sie darin nicht eine Gefahr?
Wenn ich sie bejahen würde, würde ich zugleich zugeben müssen, dass ich darin eine Gefahr sehe.
Sie bestreiten diese Macht zu haben?
Ich bestreite diese Macht zu haben.
Nein, sagte Abs damals, denn er gehe ja eh bald in Rente. Naja, zwischen Großkonzern und Bundespolitik gibt es eben doch schon sehr lange Verbindungen. Zwischen Willy Brandt und dem Krupp-Herrscher Berthold Beitz zum Beispiel, Gerd Schröder und die Bosse der Autoindustrie. Und in ihren ersten Amtsjahren pflegte Angela Merkel enge Kontakte zum Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann. Zurück zu Merz. Auch ihn begleiten die Powercats der deutschen Wirtschaft auf Schritt und Tritt. Die Beziehung könnte man auch eine symbiotische nennen. Jeder will was vom anderen. Aber die Emotional Support Cats, und deshalb sprechen wir heute Morgen darüber, sind eben nicht nur Unterstützer, sie sind auch Lehrmeister. Deswegen sind sie an den Universitäten auch zugelassen, denn diese Katzen lehren Respekt, weil sie Grenzen setzen. Sie lehren Vertrauen, weil ihre Nähe verdient werden muss. Das bedeutet für die Powercats unserer Wirtschaft, ein Kanzler, der Hoffnungen weckt und enttäuscht, der muss das auch spüren. In einem Land, dessen Bruttoinlandsprodukt seit dem Jahr 2018, ziemlich lang her, real nicht mehr gewachsen ist, dürfen sich die Eliten nicht gegenseitig beklatschen. Ein bisschen Klartext könnte manchmal nicht schaden. Beispiel Mercedes-Chef Ola Källenius. Bevor Howard Lutnick als Secretary of Commerce in den USA bestätigt wurde, frühstückte er vor ungefähr einem Jahr mit dem Mann aus Stuttgart. Källenius versuchte, Lutnick die Sachen mit den Autozöllen auszureden, klar. Doch der Trump-Loyalist und Milliardär verwandelte das Treffen, so erinnerte sich Källenius in einer kleinen Unternehmerrunde, in ein Verkaufsgespräch. In ein Verkaufsgespräch mit dem Ziel, Mercedes in die USA umziehen zu lassen. Ein solches Gespräch, sagte der Mercedes-Chef in dieser kleinen Gruppe, habe er noch nie mit einem Politiker geführt. Lutnick ist bekannt für deutliche Aussagen. Der Mann ist nicht schüchtern.
That America first is a different model.
Wir lernen, der Kampf um Kapital und Industriearbeitsplätze wird hart gekämpft, auch unter transatlantischen Freunden. Friedrich Merz sollte diese Källenius-Anekdote kennen und sie als das lesen, was sie ist, ein Angriff auf die ökonomische Souveränität dieses Landes. Diese Geschichte muss erzählt werden, damit sie wirkt. Källenius hat heute die Chance, diese Anekdote zu erzählen. Friedrich Merz zur Mittagszeit im Springerhaus oder vor den Pioneers am Abend zum Pioniergespräch. Beispiel 2, Christian Sewing. Der deutsche Bankchef sollte dem Kanzler mal etwas über die Finanzierungsschwierigkeiten des Mittelstandes erzählen. Knapp 38% der kleinen und der mittleren Unternehmen, denen fiel es im vierten Quartal des vergangenen Jahres schwer, überhaupt Kredite zu bekommen. Das ist ein neuer Höchststand, 40%. Und Sewings Kreditberater, ja, die kennen nicht nur diese Zahlen, sie kennen die dazugehörigen Unternehmer mit Anschrift und mit Gesicht. Der Mittelstand klatscht eben nicht dem Kanzler Beifall. Er leidet an Bürokratie, an Steuern, an Sozialabgaben, an, ja, auch an den nicht eingehaltenen Märzversprechen. Fazit: Die Emotional Support Cats aus der Wirtschaft müssen ihre Erziehungsaufgabe auch annehmen. Sie müssen höflich fauchend den Bundeskanzler zur Reformbaustelle begleiten. Jemand sollte ihm heute Vormittag mitteilen, dass eine angekündigte Unternehmenssteuerreform und eine degressive Abschreibung noch kein Leistungsnachweis sind. Tja, keine Angst, würde ich sagen, vor Widerborstigkeit. Oder wie der amerikanische Schriftsteller William Burroughs zu sagen pflegte, eine Katze erweist dir keinen Gefallen. Sie schenkt dir nur sich selbst. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit der Ökonomin und neuen Pioneer-Mitherausgeberin Professor Veronika Grimm. Wir sprechen über die versprochene Wirtschaftswende.
Man redet viel darüber, aber es passiert noch nichts.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns die Hintergründe des Gold-Hypes und wir hören den Moment, als Elvis Presley zum Mythos wurde. Deutschland tritt auf der Stelle, zumindest mal ökonomisch. Kein Aufschwung in der Privatwirtschaft, Wachstum nur noch auf Pump und ja, jede Menge strukturelle Probleme, die sich seit Jahren verfestigen. Aber wie ernst ist die Lage wirklich und steuert womöglich Deutschland in eine Wachstumsschwäche, aus der es gar keinen Ausweg mehr gibt? Darüber spreche ich jetzt gleich mit der Wirtschaftsweisen und neuen Mitherausgeberin von The Pioneer, Professor Veronika Grimm. Apropos, zusammen mit der Familienunternehmerin Sophia von Rundstedt und der Publizistin Diana Kinnert haben sich die drei neuen Mitherausgeberinnen gestern dem Pioneer-Team vorgestellt. Das war ein kraftvoller, ein erfrischender Auftritt und anschließend habe ich dann mit Veronika Grimm über die wirtschaftliche Lage gesprochen. Ja, wir haben deutlich miteinander gesprochen. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Veronika Grimm.
Hallo, Herr Steingart.
Das Jahr hat begonnen und die Frage aller Fragen ist doch die: Werden wir die Stagnationsphase überwinden? Kann Deutschland in diesem Jahr wieder wachsen?
Ja, Deutschland wird in diesem Jahr wachsen, einfach deswegen, weil diese schuldenfinanzierten Mittel jetzt verausgabt werden. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das nachhaltiges Wachstum ist, sondern das bedeutet einfach, dass jetzt etwas Wachstum kommt, dadurch, dass der Staat viel Geld ausgibt.
Das heißt, die Privatwirtschaft wächst die, gucken wir nur mal auf die, wächst die oder schrumpft sie?
Nee, also im privatwirtschaftlichen Bereich tut sich weiter nichts und man müsste eben den Unternehmen Spielräume eröffnen, Handlungsspielräume eröffnen. Zum Beispiel durch einen Abbau von Regulierung oder durch Strukturreformen bei der Arbeitsmarktregulierung.
Aber seit wann stagnieren wir dann in Deutschland im privaten Sektor?
Ja, wir sind eigentlich gerade wieder auf dem gleichen, auf der gleichen Wirtschaftsleistung wie 2018-19. Also seit 2018 geht es nicht richtig voran. Man sieht, dass es einen Strukturwandel gibt. Also die Wertschöpfung, der Anteil der Wertschöpfung, der auf das verarbeitende Gewerbe zurückgeht, nimmt ab.
Automobilindustrie, ThyssenKrupp und ähnliches.
Maschinenbau, genau. Also Bosch. All die Unternehmen, die jetzt wirklich unter Druck sind, vor allen Dingen auch die energieintensiven Unternehmen, da werden Jobs abgebaut und es werden im Dienstleistungssektor Jobs aufgebaut, aber nur im öffentlichen Sektor und im Gesundheitssektor.
Das klingt für mich krass. Dienstleistungssektor war ja das Versprechen, sozusagen löst die Industriegesellschaft ab.
Genau.
Und wir haben auf Silicon Valley geschaut, aber gedacht, das sind die neuen coolen Jobs. Jetzt sagen Sie, Das sind Staatsjobs?
Genau, in anderen Ländern, wo auch dieser Strukturwandel stattgefunden hat, da ist es nämlich genau so. Da gibt es diesen Wandel vom verarbeitenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor, aber da gibt es eben Branchen, die richtig wertschöpfungsstark sind. Und in den USA sehen wir eben deswegen auch das große Wachstum, das damit einhergeht. Bei uns geht es in den öffentlichen Sektor. Einerseits in den öffentlichen Sektor, weil viel verwaltet werden muss. Wir schaffen ja auch immer neue Regulierungen, jetzt gerade das Tariftreuegesetz, andere Lieferkettengesetze. Jetzt haben wir nicht abgeschafft. All das muss ja kontrolliert werden. Und im Gesundheitssektor, das ist natürlich logisch, weil wir sind eine alternde Gesellschaft. Deswegen wird der Gesundheitssektor größer werden.
Die Regierung Merz hatte eine Wirtschaftswende versprochen. Danach kam der Herbst der Reform. Können Sie als Wissenschaftlerin was erkennen? Ist diese, wendet sich da schon? Was sehen Sie, dass die Regierung ihr Versprechen gehalten hat bislang?
Nee, davon sehen wir bisher noch nichts. Es gibt eigentlich eine Maßnahme, die in die richtige Richtung geht, aber nicht sehr viel Schlagkraft entfalten wird. Das ist die Unternehmenssteuerreform. Jetzt haben wir erstmal super Abschreibung für 3 Jahre und dann ist versprochen, dass ab 2028 die Unternehmenssteuer um jeweils 1 Prozentpunkt pro Jahr abgesenkt wird, dann insgesamt 5 Prozentpunkte niedriger sein soll. Aber wir haben beim Sachverständigenrat eine Simulation gemacht und da sieht man, dass in der langen Frist diese Maßnahme, also nur diese Maßnahme allein, bringt nur 1,3 Prozentpunkte Wachstumseffekt über einen langen Zeitraum. Also das kann ein wichtiges Element von einem Reformpaket sein. Aber das ist sicherlich nicht die Reform, die uns jetzt wirklich wieder auf den Wachstumspfad führt. Und das sehen wir auch. Die Investitionen gehen eigentlich nicht nach oben, sondern nach unten.
Und diese Unternehmenssteuerreform ist ja auch nur angekündigt. Sie haben gesagt, 28, die kommt ja erst noch.
Genau, und das ist das Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, hoffentlich vor der nächsten Bundestagswahl. Und 2028 kann es eben durchaus sein, dass man dann so viel Probleme hat in den öffentlichen Finanzen, dass man das dann doch nicht macht oder nicht machen kann. Weil wir verschulden uns ja immer mehr und es wird auch umgeschuldet. Die alten Anleihen, die noch zu sehr niedrigen Zinsen begeben wurden, die müssen jetzt überrollt werden zu höheren Zinsen. Das heißt, die Zinskosten werden steigen. Die Sozialausgaben werden aufgrund der demografischen Alterung steigen. Und die Verteidigungsausgaben sollen ja auch steigen. Und insofern ist ja gar nicht absehbar, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen, dass wir einen immer größeren Anteil des Haushalts über zusätzliche Schulden finanzieren müssen.
Also die Frage aller Fragen ist doch, läuft Deutschland in die richtige Richtung, ja oder nein?
Nein, überhaupt nicht. Also es braucht eben einen ganz wichtigen Kurswechsel und den haben wir immer noch nicht vollzogen. Es ist einfach nicht so, dass wir diese Anpassungen, die jetzt stattfinden müssen, haben wir ja jetzt in Davos auch wieder gesehen. Europa ist massiv unter Druck. Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit stärken, muss Abhängigkeiten reduzieren und eigene Wirtschaftskraft sich selber erarbeiten. Und dafür braucht es Anpassungen. Und das bedeutet natürlich, dass es auch Abstriche geben muss, Umschichtungen im Haushalt, weg von Sozialausgaben hin zu Investitionen und zu Verteidigungsausgaben. Verteidigung ist auch eine Kernaufgabe des Staates. Das muss auf Dauer natürlich wieder durch Steuereinnahmen finanziert werden. Das wird noch herausfordernd werden, auch für die Bundesregierung. Da stehen wir vor großen Herausforderungen. Und ich habe das Gefühl, man redet viel darüber, aber es passiert noch nichts.
Sagt die Regierung uns die Wahrheit über die ökonomische Situation und das, was in den nächsten 10 Jahren nötig ist?
Ich glaube, es gibt so ein bisschen aktuell immer noch ein Erkenntnisproblem und es gibt auch so ein bisschen eine zu geringe Vorstellungskraft, wo in was für eine Welt wir hineinlaufen könnten. Wenn wir uns mal die internationale Situation angucken, dann sehen wir zum Beispiel, dass in China, aber auch in anderen Schwellenländern jetzt Stück für Stück eben auf annehmbarer Qualität Produkte produziert werden, die unseren traditionellen Industrien gut Konkurrenz machen, zum Beispiel Automobilindustrie.
Oft nur der halbe Preis.
Genau, oft nur der halbe Preis, teilweise auch subventioniert. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht nur einige kleine Hebel umlegen müssen durch Reformen und dann zieht uns sozusagen der Exportmarkt wieder aus unserer Wirtschaftsschwäche raus. So wird es nicht sein. Wir müssen eigentlich jetzt sagen, wir öffnen die Räume für Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Einerseits im Dienstleistungsbereich, im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, andererseits aber auch im verarbeitenden Gewerbe bei innovativen Produkten. Das kann zum Beispiel Dinge im Bereich der Gentechnik sein. Moderne, personalisierte Medizin, Nukleartechnik. Wir haben, oder auch Raumfahrt, wir haben da ganz viele innovative Unternehmen. Aber aktuell ist es eben so, dass wir durch sehr restriktive Regulierung nach dem Vorsorgeprinzip es verhindern, dass sich diese Dinge auch entwickeln. und in Wertschöpfung tatsächlich übersetzen. Und das Vorsorgeprinzip ist da schon ein ziemlicher Hemmschuh, weil natürlich in Europa erstmal die Regulierer kommen und sagen, was könnten denn Risiken sein, die mit Technologien einhergehen? Und die werden vorausschauend, KI-Act zum Beispiel oder auch Regulierung der Gentechnik durch Regulierung verändert. Das bedeutet aber auch, dass sich die Wertschöpfungspotenziale hier eigentlich gar nicht bei uns entfalten können, weil man darf die Dinge ja nicht tun. Und das größte Risiko dieser Regulierung nach dem Vorsorgeprinzip in vielen Bereichen ist eben, dass wir wirklich in eine Wachstumsschwäche reinlaufen, die wir auch gar nicht adressieren können, weil der technologische Fortschritt eben ausgebremst wird. Und da müssten wir ran, aber das erforderte auch ein ganz schönes Umdenken in Europa und gerade in Deutschland.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Frau Professor Grimm.
Ja, ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da macht man große Augen ob des Goldpreises. Die Feinunze hat gestern die Rekordmarke von, festschnallen, $5.000 geknackt. Anne Schwedt ist uns jetzt zugeschaltet, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, warum gehen so viele Menschen aktuell ins Gold, beziehungsweise was sind die Preistreiber?
Ja, das ist tatsächlich eine Kombination aus mehreren Dingen. Bei geopolitischer Angst, Zinsen und Währungsfragen ist Gold einfach der klassische Sicherheitshafen. Der Zollstreit um Grönland, die Spannungen im Nahen Osten und in der Ukraine und auch die politische Unsicherheit in den USA sorgen aktuell einfach dafür, dass Investoren Risikoanlagen und auch den Dollar reduzieren und lieber in etwas gehen, das keinem Staat gehört. Und dazu kommt auch noch die wachsende Unsicherheit rund um die Unabhängigkeit der Notenbank und auch die hohe Staatsverschuldung. Das schwächt das Vertrauen in US-Anleihen und stützt einfach Gold. Spannend ist dabei auch die Rolle von China. Peking kauft seit Monaten massiv Gold zu und baut seine eigenen Reserven aus. Gleichzeitig wird die eigene Währung, der Yuan, nur langsam international wichtiger. Vielen Ländern ist der Dollar jetzt aktuell zu dominant, aber der Yuan noch nicht vertrauenswürdig genug. Und Gold wird so zu einer Art neutralen Währung in der Mitte. Staaten und auch Großinvestoren schichten aus Dollar und teilweise auch aus Yuan in Gold um sich unabhängiger von den Machtspielen zwischen den USA und China zu machen. Und dieses ganze Zusammenspiel aus geopolitischer Nervosität, Währungsverschiebungen und Notenbankkäufen ist im Moment einfach der perfekte Treiber für den Goldpreis, Gabor.
Was glaubst du, Anne? War es das mit der 5.000er-Dollar-Marke oder geht diese Rallye jetzt erst richtig los?
Also ich würde sagen, die Luft wird dünner, aber die Rallye kann noch weitergehen. Viele Treiber für den Rekordstand sind ja noch nicht vom Tisch. Dazu kommt, viele Profi-Investoren und Notenbanken sind gerade erst dabei, ihre Goldquoten zu erhöhen. Und solange die Erwartung bleibt, dass die realen Zinsen perspektivisch eher sinken und die Krisenherde nicht abnehmen, spricht eigentlich einiges dafür, dass Gold sich oberhalb der 5.000er-Marke einpendelt oder in Wellen noch etwas weiterläuft, aber mit deutlich größeren Risikoschlägen zwischendurch. Also auch da nicht blind einfach einsteigen und im Hype folgen. Aber ich glaube, dass die Rallye grundsätzlich noch weitergehen kann.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass im Jahr 1956 kaum einer an den Song Heartbreak Hotel glaubte, als ihn ein junger Kerl von 21 Jahren damals in einem Studio in Memphis aufnahm, der Name dieses jungen Mannes Elvis Presley. Elvis hatte schon eine Fangemeinde, aber eher in den Südstaaten der USA. Der nationale Durchbruch, der fehlte. Was gebraucht wurde, war ein Hit. Elvis bekam eine Demo-Version von Heartbreak Hotel zu hören. Der Text stammte von einem Gitarristen namens Tommy, der sich nebenbei als Reparateur von Geschirrspülmaschinen durchschlug. Die Musik hatte eine Frau namens May geschrieben, die im Hauptberuf eigentlich Lehrerin war. Elvis dachte sich, das könnte doch ein Hit werden. Er nahm die Nummer auf, aber das Plattenlabel war dagegen, denn die Zielgruppe sollten Teenager-Mädchen sein, die den hübschen Elvis einfach nur anbeten sollten. Tja, ein Song über ein Hotel, das düstere Gedanken über die Einsamkeit auslöst, das passe nicht. Auch andere Musiker in seinem Umfeld glaubten nicht an den Song. Aber Elvis und seine Manager scherten sich nicht darum. Heute vor genau 70 Jahren kam die Single raus über dieses Hotel der gebrochenen Herzen.
You'll be so lonely, you can
Kurz danach trat Elvis im Fernsehen in der beliebten Stage-Show auf mit genau dieser Nummer. Und siehe da, die jungen Frauen im Publikum waren begeistert. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, a heartbreak hotel. Der Rest ist Geschichte. Der Mythos Elvis Presley war geboren. Der Song wurde ein Millionenseller, ein Nummer-1-Hit in allen Charts und der Auftakt zu einer Weltkarriere. Zu einer Weltkarriere, die ihn dann zur absoluten Rock'n'Roll-Ikone und später zum King machte. Übrigens, weil sich Elvis die Songrechte mit der Lehrerin, die die Musik geschrieben hatte, und dem Geschirrspülmaschinenreparateur geteilt hatte, tja, waren auch diese beiden jetzt gemachte Leute, die May und der Tommy. Wo immer der Kultsong gespielt wurde, bekam auch sie ihre Tantiem. Bis ans Lebensende. There is no business like show business. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Und morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich drauf. It's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.